Es wird heute ein bisschen anders als sonst. Nämlich, ich möchte gern während der Predigt ein bisschen was aufzeichnen, weil es mir selber dadurch leichter geworden ist, meinen eigenen Gedanken zu folgen. Wir haben letzte Woche ja die Gemeindefreizeit gehabt und 42 Leute waren da und 42 Leute haben sich intensiv mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament beschäftigt und es ging dabei um den Brunnen, den Jakobsbrunnen, und Jesus hatte dort eine ganz wichtige Begegnung und für seine Gesprächspartnerin, die Frau, war das lebensverändernd, was sie dort erlebt hat. Und jetzt machen wir eine Zeitreise zurück, ungefähr 2000 Jahre. Und das, worum es heute geht, findet genau wieder dort statt, auf dem Land Jakobs. Die Erzähltradition um diesen Jakob, einen der Urväter Israels. Diese Erzähltradition hat sich ungefähr in dieser Zeit gebildet und es werden anhand dieser Figuren Abraham, Isaak, Jakob, ja, die Anfänge des Volkes Israels gebündelt, in diesen Figuren festgemacht. Und auf dem Land von Jakob, da gibt es auch Brunnen, diesen berühmten Jakobsbrunnen, den er selber gegraben hat, wo er sein Vieh dran getränkt hat oder hat tränken lassen. Und heute geht es um einen Brunnen auf dem Land Jakobs, der aber glücklicherweise ausgetrocknet ist, also zurzeit gerade kein Wasser hat. Und stellt euch vor, dieser Brunnen liegt da in der heißen Sonne Israels. Es ist warm, es ist still, die Insekten schwirren rum, ganz friedlich. Und mit einem Mal ein Gezeter, ein Radau, Männerstimmen schreien rum und durcheinander. Und dann ein Schlag. Ein Mann landet im Brunnen, unfreiwillig. Man hat ihn hineingeworfen. Was ist passiert? Es gab einen Streit und ausgerechnet von seinen eigenen Brüdern ist dieser Mann in den Brunnen geworfen worden. Wir können also davon ausgehen, entweder diese Brüder waren schlimme Raudis oder dieser Mann hat sich mit seinen Brüdern, also bei seinen Brüdern unbeliebt gemacht, sich mit ihnen überworfen und beides trifft zu. Der Name dieses Mannes ist uns überliefert. Es ist Josef. Wer später mal nachlesen möchte, also ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, es überstreckt sich über viele Kapitel, 35 fängt es an, 37 geht es richtig los und zu Hause, wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal nachlesen. Ich raffe vieles, weil sonst müsste ich bis irgendwann heute Mittag um eins hier stehen. Jetzt hockt Josef also in diesem Brunnen drin. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Uns wird berichtet in der Bibel, dass Josef der Lieblingssohn seines Vaters Jakob ist, dem dieses Land gehört. Wie ist das, wenn man so ein Lieblingssohn ist und noch 11 Brüder hat? Ich lese es euch vor. Jakob hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass sein Vater ihn mehr liebte als sie alle, waren sie neidisch und hassten ihn und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Als Lieblingssohn hat man nun verschiedene Möglichkeiten, sich zu verhalten. Man kann sich in seiner bevorzugten Lage sonnen, damit angeben und damit noch Öl ins Feuer gießen oder man kann sich einordnen. Man muss sich nichts drauf einbilden. Man könnte zum Beispiel auch darauf verzichten, dieses prächtige Gewand in der Öffentlichkeit zu tragen. Josef?
Ist hier geboren Und hier wird er zum Lieblingssohn. Und jetzt ist er im Brunnen.
Achso, ja, kann man sehen. Ah, hier steigt er auf, wird groß, ist ein junger Mann, der Lieblingssohn seines Vaters und sitzt jetzt hier im Brunnen. Ja, was ist genau passiert, dass er da in den Brunnen gekommen ist? Mein Tipp wäre ja an Josef gewesen, jetzt mal den Ball flach zu halten. Und weil er jetzt nun schon besonders geliebt war von seinem Vater, das nicht so raushängen zu lassen. Aber Josef hat es nicht so mit der Bescheidenheit und er erzählt seinen Brüdern einen Traum. Hört doch, was ich geträumt habe, sagte er zu ihnen. Wir waren auf einem Feld und banden das Getreide zu Garben zusammen. Ich habe das noch früher erlebt bei meinem Opa in Mecklenburg. Der hatte Getreide, also Kornfelder, und dann wurde das Korn geschnitten und dann aus den langen Halmen wurden Bündel gebunden und diese dicken Bündel wurden dann aufgestellt zu Garben. So kleine Art Wigwams. Wir sind dann als Kinder immer da reingekrochen und haben uns versteckt. Josef erzählt, also wir banden das Getreide in Garben zusammen. Und auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und zu meiner Überraschung stellten sich eure Garben ringsherum auf und verneigten sich vor meiner. Seine Brüder sagten zu ihm, du möchtest wohl noch König werden über uns und über uns herrschen. Wegen seiner Träume hassten sie ihn noch mehr. Wieso erzählt Josef ihnen diesen Traum? Ganz offensichtlich entwickelt Josef die Anzeichen einer narzisstischen Persönlichkeit. Er findet sich selbst super toll. Das ist an sich ja noch nichts Schlimmes, wenn man ein starkes Selbstbewusstsein hat. Im Gegenteil. Aber gleichzeitig setzt er sich dabei über die anderen. Im Traum verneigen sich alle vor ihm. Ein typisches Merkmal einer narzisstischen Persönlichkeit. Man erhöht sich selbst und setzt andere herab. Man wertet sie ab. Der Narzisst hat es am liebsten, wenn sich alle um ihn scharen und ihm sagen, wie toll er ist. Ja, er braucht dieses Gefühl, geehrt und bewundert zu werden. Nur dann ist er mit sich selbst zufrieden und mit der Welt, wenn er das erfährt. Den Prototyp des Narzissten erfahren wir aktuell jenseits des Atlantik in einem mächtigen Mann mit Wasserstoffperoxid gefärbten blonden Haaren, der seine Selbstüberschätzung hemmungslos in die Welt twittert. Josef lernt nicht aus den Reaktionen auf seinen ersten Traum, er setzt noch einen zweiten Traum obendrauf. Traum 1. So, wir sind bei Traum 2. Passt auf, ich hatte noch einen Traum, sagte er. Ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne. Und auf einmal verneigten sie sich vor mir. Als er dies seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an. Was soll dieser Traum, rief er. Sollen wir uns vielleicht alle vor dir niederwerfen, ich, deine Mutter und deine Brüder? Da wurde ihr Hass noch größer. Wir haben es also hier mit einer Steigerung zu tun. Im ersten Traum waren es nur Garben, die sich verneigt haben. Im zweiten Traum schon Sonne, Mond. Also Mond und 11 Sterne. Der Mond steht dann für den Vater, vielleicht, oder? Und also die Sterne für die ganzen Brüder, Vater und Mutter für Sonne und Mond. Ja, Josef stellt sich über sie alle. Und das in der orientalischen Gesellschaft, wo der Vater der unangefochtene Patriarch der Sippe war. Ja, Josefs innere Haltung wird durch seine Träume gezeigt, offenbar. Kann man das so sagen, dass die Träume seine innere Haltung offenbaren? Ja, das kann man. In der psychoanalytischen Traumarbeit, die von C.G. Jung begründet wurde, hat man schon vor langer Zeit entdeckt, dass Träume eine Bedeutung haben. Ein nicht bearbeiteter Traum ist wie ein ungelesener Brief, sagt man. Da ist also ein unbewusster Teil in uns selbst drin, der dem bewussten Ich etwas mitteilen möchte und dem bewussten Ich, dem Verstand, ne, dem der Vernunft etwas mitteilen möchte. Und dieser Teil in uns, in unserer Seele, meint es gut mit uns. Er will uns helfen und weiterbringen. In der biblischen Tradition wird dieser Teil von unserer Seele die Stimme Gottes genannt. Die Stimme Gottes in uns. Andere Begriffe sind das Selbst oder die innere Mitte, der Ort, wo Gott zu uns spricht. Und man hat herausgefunden, viele Träume sind Korrekturträume. Sie weisen das Ego auf uns hin, darauf hin, dass etwas nicht okay ist, dass etwas der Veränderung bedarf, der Korrektur. Im Fall von Josef weisen ihn die Träume auf seine Überheblichkeit hin. Es ist immer eine Chance, wenn ein Traum etwas über den Träumer offenbart. Das ist ein sanfter Fingerzeig, dem man folgen sollte, wenn man ihn versteht. Aber entweder hat Josef den Traum nicht verstanden, nicht als Korrektur verstanden, oder ihn missgedeutet als Bestätigung. Ich bin der Größte. Oder er wollte die Korrektur nicht annehmen. Jedenfalls, Josef nutzt die Chance nicht, die im Traum liegt, an seinem Ego zu arbeiten. Also passiert jetzt das, was das Leben sehr oft mit Leuten macht, die nicht auf die Stimme ihrer Seele hören, die nicht einsichtig sind. Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Brüder rächen sich an ihm und sie nutzen eine günstige Gelegenheit, werfen Josef in den Brunnen und täuschen seinem Vater den Tod ihres Lieblingssohnes vor. Da sitzt er jetzt im Brunnen. Das ist eine echte Krise. Jetzt kann er sich fragen, wie bin ich hier reingekommen? Was läuft hier eigentlich? Wie geht es mit mir weiter? Was ist aber auch mein Anteil an dieser Situation? Was habe ich dazu beigetragen, dass ich in diese missliche Lage gekommen bin? Seine Vernunft, seine Selbstreflexion kann Josef helfen, diese Fragen wahrheitsgemäß zu ergründen und dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Er könnte sich hinterfragen in seiner Haltung zu seinen Mitmenschen, in seinem Größenwahn. Zu uns, der Ort in unserer Seele, wo Gott zu uns spricht, er will uns aus der Falle des Ego herausführen. Das ist bei jedem von uns so. Die Träume sind nur ein Weg, uns darauf hinzuweisen. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Wege. Es können Menschen sein, die uns durch ihre Worte oder durch ihr Verhalten auf etwas aufmerksam machen. Es kann ein Bibelwort sein oder eine Situation, die eintritt. Die Frage ist, ob wir offen sind zu begreifen, ob Josef offen ist zu begreifen. Die Geschichte geht weiter. Ich lese vor. Dann setzten sich die Brüder zum Essen nieder. Jetzt sitzt Josef da drin im Brunnen. Seine Brüder machen sich erstmal um den Brunnen gemütlich, fangen an zu essen und beraten, was sie mit ihm nun machen wollen. Auf einmal sahen sie eine Karawane von Kaufleuten, die aus Gilead kamen. Ihre Kamele waren mit kostbaren Harzen beladen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und die Bluttat verheimlichen müssen? Das hatten sie also vor. Verkaufen wir ihn doch an diese Händler und vergreifen uns nicht an ihm. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigenes Fleisch und Blut. Seine Brüder hörten auf ihn. Als die Händler herankamen, zogen sie Josef aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Händler, die ihn nach Ägypten mitnahmen. Glück gehabt. Jetzt geht es mit Josef wieder aufwärts. Und wir können auch lesen, wie es mit ihm aufwärts ging. Josef war von den Ismaeliten, also diesen Kaufleuten, nach Ägypten gebracht worden. Sie verkauften ihn an einen ägyptischen Hofbeamten des Pharao namens Potiphar. Er war der Befehlshaber der Leibwache. Doch Jahwe stand Josef bei, sodass ihm alles gelang, was er tat. Er durfte sogar im Haus seines ägyptischen Herrn wohnen. Und weil der Ägypter sah, dass Jahwe Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, schenkte er ihm seine Gunst und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er übergab ihm die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines gesamten Besitzes an. Josef, der Manager. Was für ein Aufstieg, was für eine Karriere. Josef ist nun Manager und macht seine Sache offensichtlich sehr gut. Was muss er für eine außerordentliche Begabung oder Begabungen gehabt haben? Was muss er für ein hochintelligenter Mann gewesen sein? Wie sollte er denn sonst als einfacher Ackerbauer oder Hirtenjunge vom Lande ohne jede Schulbildung diese verantwortungsvolle Aufgabe der Verwaltung des gesamten Besitzes dieses hochrangigen ägyptischen Beamten erledigen? Und das zur Zufriedenheit des Ägypters, der in der Hochkultur Ägyptens ausgebildet wurde. Josef ist ein Mann, der schnell lernt, zumindest intellektuell. Solche Menschen werden geprüft. Macht sie Erfolg überheblich? Bilden sie sich etwas darauf ein? Josef kann sich nicht lange seiner hohen Stellung erfreuen, denn durch einen miesen Trick der Frau seines Chefs, die diesen erfolgreichen Ausländer, der vielleicht auch noch sehr gut aussah, ins Bett kriegen wollte, fällt Josef in Ungnade. Als Potiphar hörte, was seine Frau seinem Sklaven vorwarf, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis bringen. So kam Josef ins königliche Gefängnis. Ja, im Knast begegnet er zwei Mitgefangenen. Es sind zwei hochgestellte Beamten des Pharao. Beide sind in sehr verantwortungsvollen Positionen. Es ist einmal der Mundschenk und dann der private Bäcker des Pharao. Der Mundschenk ist derjenige, der für alle Getränke zuständig ist. Alles, was der Pharao trinkt, das wird vom Mundschenk vorher geprüft und ihm sozusagen bereitgestellt. Und der Bäcker ist natürlich für die Backwaren zuständig. Leute sind das, denen der Pharao unbedingt und bedingungslos vertrauen muss. Denn wer könnte einen Pharao leichter vergiften als die Leute, die für das direkt zuständig sind, was er zu sich nimmt? Beide haben in der Nacht einen Traum, in derselben Nacht einen Traum. Und dieser Traum beunruhigt sie sehr. Josef deutet ihre Träume richtig. Das, was er aus den Träumen herausliest, trifft dann auch ein. Ich möchte jetzt hier nicht näher auf diese beiden Träume eingehen, schließlich geht es um Josef und um sein Leben. Aber in Kapitel 40 könnt ihr diese Träume nachlesen. Interessant ist aber das Thema der beiden Träume. Es geht um Aufstieg und Karriere. Auch um die Gefahr des Scheiterns. Diese beiden Träume spiegeln die Erfahrungen, die Josef selbst gemacht hat. Wie schnell kann es einem so ergehen, dass man seine Position verliert? Und was dann?
Was ist?
Diese beiden Träume geben Josef die Chance, auch über sich selbst nachzudenken. Tja, und dann dieser Mundschenk. Er wird dann aus dem Gefängnis entlassen, enthält seine Position wieder und wird wieder einer der engsten Vertrauten des Pharao. Aber ist er dabei menschlich gereift, seelisch gereift? Ist er gewachsen durch seine Erfahrungen im Gefängnis? Hat er begriffen, dass er auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen ist? Und ist er dadurch dankbar geworden, dem gegenüber, der sich in tiefster Verzweiflung seiner angenommen hat im Gefängnis, nämlich Josef? Nein, leider nicht. Der Mundschenk vergisst Josef, obwohl er versprochen hatte, sich für seine Freilassung einzusetzen. Josef bleibt 7 Jahre im Gefängnis. Seine einzige Hoffnung auf Freilassung ist dieser Mundschenk. Wird er sein Versprechen einhalten? Ist er auf ihn verlasst? Ist er ein echter Freund? In dieser Zeit im Gefängnis erhält Josef wieder eine verantwortungsvolle Aufgabe. Er darf nämlich wieder managen und sie sind eine Chance für ihn. Er kann erkennen, dass er eigentlich genauso selbstbezogen ist wie dieser Mundschenk, der sich nicht mehr meldet. Auch Josef selbst vergisst leicht andere Menschen um ihn herum, wenn er sich in seiner Größe sonnt. Hat er damals auf die Gefühle seiner Brüder Rücksicht genommen, auf die Gefühle seiner Eltern? Erst nach Jahren, als der Pharao selbst einen Traum hat, der ihn sehr beunruhigt, erinnert sich der Mundschenk an Josef und empfiehlt ihn dem Pharao. Josef deutet auch den Traum des Pharao korrekt und wird dann vom Pharao aus dem Gefängnis herausgeholt und zu einem hohen Beamten befördert. Der dritte Traum des Pharao. Tja, Josef und die Träume. Ein sensibler Mensch, dieser Josef. Er hat einen guten Zugang zur Quelle der Weisheit in sich. Er ist in Kontakt mit seiner Seele, seinem Unbewussten. Versteht er, was die innere Stimme ihm sagen will, die unausgesetzt mit ihm spricht über die Gefahren des erfolgreichen Ego? Die Gefahr der Selbstgefälligkeit, die Gefahr des Narzissmus, sich selbst großartig zu finden und auf andere, die es nicht so gut können, herabzusehen? Die kommenden Jahre werden für Josef zu einer Zeit der Bewährung. Er wird zum Stellvertreter des Pharao, zu seinem obersten Beamten mit fast uneingeschränkter Machtfülle. Der Pharao vertraut Josef vollkommen.
Es geht.
Ja, da ist der Aufstieg zum Vizepharao. Josef nutzt seine Intelligenz und seine Macht weise. Er führt Ägypten mit einer sehr klugen ökonomischen Strategie, sodass das Land als einziger Staat im Mittelmeerraum auf eine extreme Dürre, auf eine Hungerkatastrophe bestens vorbereitet ist. Und aus den anderen vom Hunger betroffenen Ländern reisen die Leute an, kommen Menschen, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Auch Josefs Brüder reisen an. Es kommt zu einer Begegnung. Wird Josef sich jetzt in seinem Glanz sonnen, den er jetzt als zweitmächtigster Mann im Land hat? Eine entscheidende Prüfung steht bevor. Jetzt kommt es drauf an. Ist er noch derselbe Josef, der auf seine Brüder herabsah, der narzisstische Großkotz? Ach, was wäre das jetzt für eine tolle Gelegenheit, es den Brüdern mal so richtig zu zeigen, was aus ihm Josef geworden ist und was aus ihnen, den halb verhungerten Viehhirten. Das Zickzack, das ist die Prüfung. Jetzt geht in Josef einiges ab. Josef fängt es klug an erstmal. Er stellt sich nämlich fremd und gibt sich in der Gegenüberstellung mit seinen Brüdern erstmal nicht zu erkennen. Klar, er sieht jetzt natürlich auch anders aus, ne, als damals, wo er noch mit denen auf dem Feld war. Sie erkennen ihn nicht. Dann inszeniert Josef eine Situation, in der die Brüder zeigen können, wie sie sich zueinander verhalten. Ob sie jetzt füreinander eintreten oder noch so brutal in Konkurrenz sind wie damals als junge Männer. Und Josef stellt zu seiner großen Freude fest, sie lassen sich gegenseitig nicht im Stich. Jetzt kommt es zum Höhepunkt. Jetzt weiß Josef, ja, der Zeitpunkt ist da, jetzt gebe ich mich zu erkennen. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn standen. Und er rief, lasst jedermann hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten. Und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch hergesandt. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Josef gibt sich zu erkennen. Was für eine bewegende Szene. Und er zeigt sich nicht nur als Bruder, sondern er gibt auch seine Identität als Mensch zu erkennen. Sein neues, gereiftes, verändertes Wesen. Und nun bekümmert euch nicht, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Damit sagt Josef, Gott verdanke ich mein Leben, meine Position, der ich jetzt bin. Und es vollzieht sich alles nach einem sinnvollen Entwurf. Das heißt, ich erkenne einen Sinn rückblickend und ich habe begriffen, meine hohe Position und meine Macht sind eine Chance zum Dienen, nicht um mein Ego zu polieren. Eine Chance zum Dienen. Die Zeit der Reife. Josef ist ein gereifter Mann, in seiner Persönlichkeit verändert. Wer das bis heute offensichtlich noch nicht begriffen hat, ist Donald Trump. Ja, ich muss das an der Stelle einfach mal so sagen, es ist ja nun kein Geheimnis. Aber America First, das bedeutet doch eigentlich Donald First. In ihm können wir einen modernen Josef erkennen. Und auch Trump erhält Chancen, sich selbst zu erkennen, zu reflektieren, sich zu hinterfragen. Jede Menge Chancen. Eine Krise jagt die nächste, ein Scheitern nach dem anderen. Bis er verständig wird. Oder eben nicht. Aber wir alle Menschen haben etwas von Josef in uns. Auch wir haben ein starkes Ego. Nicht umsonst lesen wir im Johannesevangelium die weisen Worte, er, Christus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich aber muss abnehmen, mein Ego. Ich Mein Ego soll abnehmen, damit die Gesinnung Jesu, damit Christus in mir zunehmen kann. Das ist das Programm für uns alle. Es ist ein Programm der seelischen Reifung. Und wie es typischerweise abläuft, das erkennen wir bei Josef. Nun laufen ja nicht nur kleine oder größere Trumps in der Welt rum. Und viele Menschen haben gar nicht das Problem, dass sie sich selbst überschätzen, sondern es ist vielleicht genau andersrum. Vielleicht finden sie sich selbst einfach zu gering, achten sich zu gering, halten nicht viel von sich, haben es eher mit Minderwertigkeit zu tun. Für jeden Menschen, egal was sein Thema ist, gibt es dieses Programm, diesen Weg, den Gott mit uns geht. Über den inneren Wahrnehmungsstrom, diese zum Beispiel Träume, gibt uns unsere Seele Hinweise, was bei uns Sache ist. Gott führt uns einen sehr persönlichen Weg. Er spricht mit dieser leisen Stimme zu uns. Nicht nur durch Träume, aber auch. Hören wir nicht, dann treffen Widerfahrnisse ein. Oft ist das eine drastischere Methode, um uns auf etwas aufmerksam zu machen, was der Veränderung bedarf. Jeder Einzelne von uns befindet sich auf so einem Weg der persönlichen Reifung. Und Gott geht ihn sehr liebevoll mit uns. Nehmen wir uns Josef zum Vorbild, der als gereifter, als dienender, als demütiger Mensch aus seinen Krisen hervorging. Und für diesen persönlichen Weg der Reifung wünsche ich uns offene Augen, offene Ohren und ein offenes Herz. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben, zur persönlichen Besinnung, zum persönlichen Gebet. Und das Musikteam wird diese Stille dann beenden mit einem Lied.